Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Vom Schatten zum Licht. Der große Kampf begann im Himmel mit Luzifers Rebellion gegen Gott. Die Frage kommt immer wieder auf. Ist Gott vollkommen liebevoll oder ist er ein autoritärer Diktator, der nur das will, was in seinem eigenen Interesse liegt? Mit diesen Fragen wollen wir uns in diesem Quartal beschäftigen. Tauche mit uns ein in den großen Kampf. Viel Spaß beim Zuhören und Gottes Segen.
Herzlich willkommen zu einem weiteren Bibelgespräch hier aus Bogenhofen. Wir beginnen mit einem neuen Quartal, mit einem neuen Thema. Aber zunächst möchte ich diejenigen vorstellen, die mit mir hier in der Gesprächsrunde sind. Ich habe hier Esther und die Rebecca, ich habe hier Martin und Gerson und ich bin der Thomas. Und wie wir es gewohnt sind, wollen wir am Anfang noch miteinander beten. Lieber Gott im Himmel, wir kommen zu dir und bitten dich, dass du uns jetzt hilfst beim Studium deines Wortes, dass wir es verstehen können. Es geht um den großen Kampf, um das, was vor langer Zeit passiert ist, aber was uns bis heute auch noch zu schaffen macht. Hilf uns, Herr, dass wir etwas mitnehmen dürfen, was unseren Glauben stärkt und was uns hilft, dich noch besser zu verstehen. Hab Dank dafür. Amen. Eine Frage an alle. Mal angenommen, jemand fragt euch, worum geht's denn eigentlich in der Bibel? Was sind denn so die großen Themen? Wie würdet ihr diese Frage beantworten?
Gott führt sein Volk zum, ja, wie man es dann nennen will, Heil, neu, zur neuen Erde, wie auch immer.
Okay. Also der Blick auf die neue Erde.
Ich denke, ganz viel über Gottes Charakter können wir daraus lernen und eben auch Erfahrungen mit Gott, was andere Menschen gemacht haben.
Die großen Lebensfragen, das, wo komme ich her, wo gehe ich hin, wozu bin ich da?
Die werden beantwortet.
Die Bibel erzählt für mich die Geschichte, die am besten zu meinen innersten Sehnsüchten passt.
Also geht es um Erlösung?
Erlösung, Beziehung mit Gott, Friede.
Genau. Wir sehen, da ist irgendwo ein großes Problem da. Und Gott zeigt, wie er dieses Problem löst, wie er das Problem angeht. Ja. Wir geben dem Ganzen ja so einen Überbegriff, der große Kampf. Oder es gibt ja auch dieses Buch hier, ich zeige es kurz, von Ellen White, Vom Schatten zum Licht. Hieß ja früher auch unter diesem Titel Der große Kampf. Das war ja eine der großen Visionen, die Ellen White hatte. Im März, also genau am 14. März 1858. Ellen White war zu dieser Zeit noch 30 Jahre alt. Besuchte gerade dort Lovers Grove, Ohio, gemeinsam mit ihrem Ehemann James. Und als sie dort die Gläubigen besucht haben, gab es dort einen Todesfall. Ein Baby, das gerade mal 13 Monate alt war, war gestorben. Und sie baten James White, dass er die Beerdigungsansprache hält. Und so haben sie sich dort in einem Schulgebäude getroffen, ungefähr 40 Leute waren anwesend. Nachdem James White den Leuten Worte der Ermutigung und des Trostes gesagt hatte, hatte Ellen White auch das Anliegen, noch zu den Menschen zu sprechen. Sie stand auf und als sie beginnen wollte, da hatte sie eine Vision. Meistens begann sie ja mit Glory, Glory, Glory. Das war nicht ihre längste Vision. Diese Vision dauerte 2 Stunden. Dadurch wurde auch die Beerdigung verzögert. Viele fragten sich wahrscheinlich damals, warum hat Gott das zugelassen? Ja, dass Unschuldige leiden müssen. Warum gibt es so viel Leid auf dieser Erde? Und hier gab Gott in der Vision Antworten auf diese Fragen. Wir wollen uns heute mal anschauen, was die Bibel dazu sagt. Ich lade euch mal ein, dass wir Hesekiel gemeinsam öffnen. Hesekiel Kapitel 28. Hier geht es um eine Weissagung über den Fürsten von Tyrus. Hesekiel 28. Wir lesen mal hier die Verse 12 bis 19. Esther, darf ich dich bitten, das zu lesen? Hesekiel 28, 12 bis 19.
Menschensohn, stimme ein Klagelied über den König von Tyrus an. Sag ihm, so spricht Gott der Herr. Du warst der Inbegriff von Weisheit und vollendeter Schönheit. Du hast in Eden gewohnt, dem Garten Gottes. Du warst mit allen nur denkbaren Edelsteinen geschmückt. Zarder, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit und Smaragd. In Gold gefasst und gebettet. Sie wurden dir am Tag deiner Erschaffung geschenkt. Du warst ein glänzender Engelwächter. Du hattest Zutritt zum heiligen Berg Gottes und bist zwischen den feurigen Steinen umhergegangen. Du warst untadelig in deinem Verhalten von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis zu dem Tag, als Unrecht bei dir entdeckt wurde. Dein ausgedehnter Handel hat dich grausam werden lassen und du hast gesündigt. Darum habe ich dich vom Berg Gottes verdammt. Aus der Mitte der feurigen Steine habe ich dich vertrieben, du mächtiger Wächter. Deine Schönheit hat dein Herz zum Hochmut verführt. Du hast deine Weisheit verdorben, weil dir dein Glanz so wichtig war. Deshalb habe ich dich auf die Erde geworfen und dich vor Königen erniedrigt, damit sie sich über deinen Anblick freuen können. Du hast deine Heiligtümer mit deinen vielen Sünden und deinem unrechten Handel entweiht. Deshalb habe ich ein Feuer in deiner Mitte ausbrechen lassen, das dich verzehrt hat. Ich habe dich vor den Augen all derer, die dich sahen, zu Asche auf der Erde gemacht. Alle Völker, die dich kannten, sind entsetzt über dein Schicksal. Du hast ein schreckliches Ende genommen und du bist für immer vernichtet.
Dankeschön. Hesekiel 28, bei mir heißt es jetzt hier eine Weissagung über den Fürsten von Tyros. Woran lässt sich denn jetzt erkennen, dass es hier weit darüber hinausgeht? Nicht nur um einen Menschen, sondern um ein anderes Wesen.
Ja, wir haben verschiedene Elemente, die auftauchen. Der Garten Eden wird auf einmal erwähnt. Er wird als Cherub oder Engel bezeichnet. Wir haben verschiedene übernatürliche Elemente, die im ganzen Text auf einmal aufkommen. Und zwar ab Vers 12, sodass das hier schon so ein gewisser Bruch ist. Und interessant ist, dass das eben auch an anderen Stellen aufkommt. Wir werden wahrscheinlich auch noch zu Jesaja 14 kommen. Da finden wir das gleiche System, diesen gleichen systemischen Bruch. Und interessanterweise viele Parallelen. Von daher liegt es hier nahe, über das, was erst gesagt wird, ein Stück hinauszudenken.
Okay. Jesaja, schauen wir uns gleich noch an. Bleiben wir noch hier in Hesekiel 28. Was fällt euch noch so auf? Was lässt sich dazu noch so sagen?
Naja, welche Alternativen gibt es hier? Du hast entweder redet er zum König von Tyrus, das steht ja so da in Vers 12, oder halt dann zu einer Figur, die dahinter steht. Wenn es der König von Tyrus wäre, dann ist das schon wirklich sehr gehobene poetische Sprache und die Bilder sind extrem. Und da fragt man sich schon, also würde Gott ein Bild gebrauchen für einen König und ihn dann vergleichen mit einem Cherub? Also ich kann schon verstehen, dass man in seinem Hochmut und Größenwahn dann irgendwas Großes nimmt. Aber würde der Prophet das mit einem Cherub vergleichen? Also die Vergleiche sind so drastisch. Und dann habe ich noch den direkten Vergleich in diesem Kapitel zu Vers 2, wo er über einen Fürsten von Tyrus spricht. Und wenn ich da durchgehe, das sind die Vergleiche niedriger, menschenmöglich und alle sind sich einig, das ist das Lied über den König von Tyrus. Also wenn das Lied über den Fürsten, den irdischen König meint, was meint dann das Lied über den König, der ja eigentlich größer ist als der Fürst? Das sind für mich schon Anzeichen, hier geht es um mehr als den irdischen König. Hier geht es um eine Figur, die dahinter steht, die anhand des irdischen Königs beschrieben und dann verglichen und dann direkt zu ihr gesprochen wird.
Dankeschön. Was erfahren wir denn alles jetzt hier über diese Person oder Figur, die dahinter steht? Was wird uns hier alles so gesagt?
Sehr schön und sehr weise, also vom Charakter her auch. Eine hohe Position, er hat Zutritt zum Berge Gottes, das hatte nicht jeder scheinbar, oder zum Heiligen Berg.
Warum ist der Fall dann auch so tief? Also es sind lauter Extreme, wie schon gesagt wurde, Bezeichnungen, lauter fast Superlative, immer was ganz Schlimmes oder was sehr Schönes.
Du warst das Abbild der Vollkommenheit. Irgendwie schwebt mir das so, dass du bist das Bild Gottes so vor Augen. Gott ist ja der Vollkommene. Also dieses Wesen war ein Inbegriff von dem, was auch Gott verkörpert.
Also tatsächlich etwas Vollkommenes, so wird es hier genannt. Und doch ist etwas passiert. Vers 17 hat sich überhoben. Was ist da passiert?
Das ist ja die Tragik irgendwie. Diese Vollkommenheit, diese Erhabenheit ist das, was hier das Problem irgendwie zu bewirken scheint. Weil du so schön bist, hast du dich erhoben. Und das finde ich so dramatisch. Dieses Geschenk Gottes, das ins Gegenteil umschlägt.
Ja. Es wird was beschrieben. Ab Vers 15 geht es ja schon los, bis an der Missetat gefunden wurde. Dann gibt es schon so ein paar Gründe für etwas, was dann passiert. Aber ich frage mich, ist das, weil schon Missetat im Herzen vorhanden war, dass sich dann das Herz nochmal erhob an der Schönheit, dass es sich nochmal verdorben hat an der eigenen Weisheit? Versteht ihr, war da schon was und jetzt nimmt das einfach Schönheit und Weisheit und Vollkommenheit zum Anlass und zu sagen, jetzt schau doch mal. Ne? Mhm. Oder ist Vollkommenheit, Schönheit und Weisheit der Grund dafür, dass ich das Herz erheben konnte? Das lese ich hier nicht. Mhm. Und deswegen bleibt es für mich ein bisschen nicht so greifbar. Warum war da Missetat?
Genau, ja, das ist diese Frage.
Und das wird ja auch nicht ganz beantwortet. Das ist, es wurde halt plötzlich gefunden, die Missetat. Die wurde nicht reingelegt, es war nicht geschaffen. Aber wie die ganz zustande kam im Herzen.
Und dann ist noch der Handel dabei in Vers 16. Das ist ja was ganz Interessantes. Also durch dein Umhergehen und Sprechen hat sich das irgendwie auch verstärkt.
Ja, und dann ist es passiert, ne? Vers 17. Sogar ein Schauspiel, heißt es dann, ja, auf Erden geworfen und dich vor den Königen zum Schauspiel gemacht.
Ich kann das nur ganz schwer fassen, irgendwie, immer wenn ich über das nachdenke mit Luzifer. Warum Gott das nicht vorweggenommen hat, sozusagen, dieses, dass das so sich entwickeln wird. Und ich glaube auch, also es steht ja da ganz klar, er hat ihm alles gegeben, du hast Zutritt zum heiligen Berg Gottes. Es war absolut, das war gut. Das war gut, das hat Gott gut angelegt. Und diese Faszination, diese fürchterliche Faszination des freien Willens, den er einfach da reingesteckt hat in seine Lebewesen, dass das wirklich so kommt.
Vielleicht lesen wir noch Jesaja dazu und dann denkt man mal noch weiter über diese Frage nach. Jesaja 14 ist in gewisser Weise eine Parallele dazu. Wir gehen ein bisschen zurück. Jesaja 14. Rebecca, kannst du uns das lesen? Jesaja 14 und dort die drei Verse 12 bis 14. Jesaja 14, 12 bis 14.
Wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf dem Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten.
Dankeschön. Wir haben jetzt schon festgehalten, dass es uns hier keine genaue Erklärung gegeben wird, woher das nun kommt und wie das Ganze nun passiert ist. Aber was denkt ihr, Was würde es denn bedeuten, wenn man eine Erklärung geben könnte für den Ursprung des Bösen? Könnte man dadurch vielleicht Sünde entschuldigen?
Ich weiß nicht, ob es entschuldigen würde, aber es wäre zumindest in irgendeiner Weise nachvollziehbarer. Und was erklärbar ist, ist uns näher.
Mit Erklärungen verbinde ich ein Verstehen. Also Erklärung kann auch ein Grund für etwas sein, aber auch ein, ich habe jetzt Verständnis darüber und kann darüber reden, ich kann es erklären. Und das ist die Frage, fragst du nach, können wir einen Grund definieren oder können wir es auch verstehen?
Ja, uns wird so ein bisschen Einblick gegeben, dass er stolz wird, das wird ja auch benannt. Ja, also gewisse Begriffe kommen davor, wie auch Neid, ja, oder eine Unzufriedenheit. Aber woher das genau kommt, das scheint ein Geheimnis zu bleiben. Also wir finden gewisse Begriffe, um diesen Zustand zu erklären, in gewisser Weise, dass er dann halt stolz war und hochmütig wurde und so weiter. Aber woher das kommt, also diese Frage war ja schon da. Wie kann ein vollkommenes Wesen, was in so einer Vorrangstellung war, tatsächlich plötzlich abfallen und sich gegen Gott stellen und rebellieren?
Wäre es so, dass es keine vollkommene Welt gäbe, würden wir es alle verstehen.
Okay, weil wir nur diese Welt kennen.
Weil wenn in unserer Welt sind es alles Dinge, die wir sehr gut verstehen können. Wie kann jemand neidisch werden auf jemanden? Ja, das ist doch ganz einfach. Mhm. Du schaust ihn an und denkst, ich möchte auch so sein wie er. Wie kann jemand auf seine Schönheit eingebildet sein? Mhm. Brauchst nicht weit schauen. Ja. Weisheit, scheu in den Spiegel, ne? Vielleicht sowas. Also in einer sündhaften Welt ist das alles super verständlich. Mhm. Aber in einer Welt ohne Sünde, das erste Mal, versucht es zu begreifen. Wie soll das gehen?
Du hast den Begriff des Entschuldigens genannt. Irgendwie denken wir doch, aber es muss doch irgendeinen Grund haben. Mhm. Und wenn es einen Grund hat, dann sind wir, glaube ich, dabei zu sagen, die Verantwortung geht in eine andere Richtung. Und wenn wir hier sagen, okay, dieser Engel ist ein Geschöpf, dann wäre ja die Frage, warum schafft Gott die Möglichkeit eines Grundes, selbst wenn er nicht das Problem als solches geschaffen hätte, aber diese Grundvoraussetzung irgendwie, hat Gott dann nicht irgendeinen Anteil daran? Das wäre die Frage. Und zu sagen, es gibt keinen Grund, ist auf der einen Seite irgendwie unbefriedigend, weil wir auch Gründe wissen wollen. Und trotzdem irgendwie die einzige Alternative, um diese Vollkommenheit wirklich auch vollkommen sein zu lassen.
Hm. Und wirklich, dass Gott wirklich uns Menschen oder seinen Geschöpfen, da geht es ja noch nicht um Menschen, aber seinen Geschöpfen diese Wahl lässt, ohne vorherzubestimmen, nicht einmal in der Auswahl. Das ist ja echt fast nicht zu fassen. Ja, wenn uns das passiert als Menschen, dass wir jemanden als Ersten hinsetzen und dann wendet sich der gegen uns, würde man sagen, okay, schlechte Menschenkenntnis, falsch gecastet. Und Gott ist sogar der, der ja sogar weiß, was passiert. Und trotzdem nimmt er den. Also es ist für mich unglaublich, weil es einfach wirklich diese Nicht-Determination, Gott macht eben nicht, dass er da dann irgendetwas verändert, nur weil das der freie Wille sich da so entwickeln wird.
Okay.
Ich hätte eine Frage an die Esther. Was würdest du als Alternative dir dann denken? Was hätte Gott machen können?
Also ich... Luzifer hätte doch eine ganz niedrige Position haben können, hätte nicht so viel Einfluss auf andere Engel gehabt. Und dann wäre vielleicht das Böse gar nicht so ausgeartet.
Und. Also musst du aber das Böse ausschließlich auf diese eine Person binden.
Ja.
Rechnest nicht mit der Möglichkeit, dass auch eine andere das machen könnte?
Genauso passieren könnte.
Naja, aber Gott wusste ja schon, dass es passiert, weil er weiß ja alles. Also er wusste schon, wo es dann mal starten wird. Ja? Ja.
Also dann wäre die Möglichkeit gewesen, Luzifer gar nicht zu schaffen.
Ja,
weil genau. Der war es ja, mit dem es anfängt. Genau. Mehr ja. Luzifer weg würde es nicht passieren.
Ja, das wäre, ja.
Wirklich?
Also, dass das Gott quasi schon so eine Vorauswahl macht, ja? Dann ein Wesen schafft, schon im Voraus weiß, das passiert mit dem, das passiert mit dem, schaffe ich den lieber gleich gar nicht.
Also das eine Drittel nicht sozusagen, sondern nur die zwei Drittel.
Ja, okay, zum Beispiel.
Und von denen dann einen an die Spitze.
Das ist die Alternative.
Ja, eben, das meine ich aber eben genau das macht er nicht. Und das ist das, wo wir so schauerlich irgendwie das zur Kenntnis nehmen müssen. Oder es ist ja auch irgendwie gut, ja, dass es, aber... Wir würden da ganz anders handeln als Menschen, wenn wir diese Reichweite hätten. Mhm. Der Luxus des freien Willens, den wird man nicht.
Und trotzdem frage ich mich, wenn du gerade meinst, Martin, dann hätte es jemand anderen gegeben oder hätte jemand anderen geben können.
Können, habe ich gesagt.
Ja, genau. hätte es jemand anderen geben können. Die Möglichkeit führt die dann nicht unweigerlich dazu, dass es irgendwann passiert? Es gibt bei den Gottesbeweisen, hat mein Bruder mir gestern erzählt, ich habe es nicht ganz verstanden, gibt's diese Theorie, dass das, was möglich ist, auch irgendwann passieren wird oder da sein muss.
Nur oft genug
quasi. Also das ist bei den Gottesbeweisen irgendwie so, wenn es die Möglichkeit gibt, dass Gott existiert, dann existiert er so irgendwie in dem Dreh. Müsste mal googeln. Aber ist das dann in dem Fall, wo es reproduzierbar ist, nicht erst recht der Fall? Wenn es möglich ist, dass dieses Böse auftritt, muss es dann nicht irgendwann so sein, dazu kommen, wenn Gott eben nicht diese Vorauswahl trifft?
Ich glaube, als Christen würden wir die Antwort geben, nein, weil in alle Ewigkeit es dann nicht noch einmal kommen wird. Und auch in alle Ewigkeit wird die Chance gegeben sein, dass jemand sündigt.
Das wird nicht
passieren. Das wäre für mich die entscheidende Antwort. Es muss nicht sein. Mhm. Denn Ewigkeit, also man argumentiert dann mit der Ewigkeit. Ich glaube, der hat über Wahrscheinlichkeitsrechnung noch ein bisschen was gesprochen oder so. Das ist der Punkt. Ich bin da ganz bei der Esther. Kann Gott überhaupt eine Welt schaffen, wenn er vollkommene Liebe ist, in der er nicht die Möglichkeit einräumt, dass die Personen, die er schafft, sich gegen ihn stellen?
Mhm. Genau.
Ist das dann vollkommene Liebe? Mhm. So wie wir es verstehen sollen. Mhm. Ich glaube, die Antwort ist nein. Mhm. Und damit musste er, so schwer es ist, er musste die Möglichkeit geben, dass man sich gegen ihn entscheidet, für Sünde, für Tod. Er musste diese Möglichkeit einräumen, mhm, obwohl er es nicht will, dass das passiert.
Mhm. Das zeigt ja, wie gewichtig für ihn dieses Argument der Liebe ist.
Ja.
Er entscheidet sich nicht für die Sünde, sondern für die Liebe und nimmt das damit in Kauf, dass es passieren könnte. Und ich finde, das macht dieses ganze Gott schafft Geschöpfe, Gott schafft Mensch, Gott schafft dich, Gott schafft mich, noch viel wunderbarer eigentlich, als es eh schon ist.
Das Erstaunliche daran ist ja wirklich, dass Gott den Menschen die Freiheit schenkt und durch diese Freiheit auch zeigt, was Liebe ist. Gott hat keinen Anteil an dem Bösen. Das Böse hätte nicht existieren müssen. Wir sehen, es gibt auch die Möglichkeit, dass eine Welt vollkommen existiert ohne das Böse. Es gibt ja auch heutzutage so Theorien des Dualismus, ja, dass man meint, das Böse muss existieren mit dem Guten zusammen oder nur durch das Böse wird das Gute erst sichtbar oder wird umso größer und so weiter. Aber hier wird uns in der Bibel klar gezeigt, dass das Gute, dass das Vollkommene auch existieren kann ohne den Bösen. Es hätte nicht so kommen müssen, aber es ist so gekommen. Ja. Gott hat keinen Anteil an dem Bösen. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Wir können auch einen Text lesen in Offenbarung 12. Der wird ja oft in diesem Zusammenhang auch genommen. In der Lektion stand er ja auch drin. Wir haben hier Hesekiel 28 gelesen, Jesaja 14. Jetzt kommt Offenbarung 12 und dort Vers 7 bis 9. Martin, darf ich dich da bitten, Offenbarung 12, 7 bis 9 zu lesen?
Gerne.
Der Kampf im Himmel, der jetzt hier entbrennt.
Und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache kämpfte und seine Engel. Und sie siegten nicht, und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen.
Dankeschön. Jetzt müssen wir kurz erklären, worum es hier geht, für die Zuhörer, die es vielleicht zum ersten Mal hören. Was ist jetzt hier mit dem Michael gemeint? Wer ist denn das? Der ist ja auf der einen Seite im Kampf.
Michael in der Bibel ist ein Engelfürst, so wird er beschrieben, der aber eindeutig göttliche Attribute hat. Und aus den einzelnen Textzusammenhängen, kann man sich zu Hause gern mal raussuchen, wird deutlich, Michael steht für Jesus. Und er ist hier er hat hier den Antagonisten, also seinen Gegenspieler Satan, direkt gegenüber. Es geht um diesen Kampf Jesus, Gott gegen Satan, den Teufel.
Genau, ja. Und jeder hat auch Engel auf seiner Seite. Ja, also Michael kämpft mit seinen Engeln gegen den Drachen. Und im Vers 9 wird er erklärt, der Teufel, der Satan und so weiter, auch Luzifer genannt, der Lichtträger, mit seinen Engeln. Sie kämpfen miteinander. Wie geht dieser Kampf aus?
Michael gewinnt, ja. Und dadurch ist auch die Folge, dass es kann nur einer dort bleiben.
Ja.
Das heißt, Satan muss mit seinen ganzen Engeln gehen.
Ja. Was denkt ihr, warum musste er gehen? Warum wurde er aus dem Himmel geworfen? Jesaja haben wir auch schon gelesen dazu, wo es dann heißt, er ist gefallen, ja, auf die Erde.
Ja, es ist gewissermaßen selbst entschieden. Er hat gegen Gott, das heißt, er möchte nicht bei der Quelle des Lebens sein, also muss er weggehen. Also wie der Staubsauger, der den Stecker aus der Steckdose zieht und sagt, ich lebe jetzt selbst. Und da kann man jetzt sagen, ma, wie böse, er ist vom Stromkreis ausgeschlossen worden. Er hat es rausgezogen in dem Fall.
Okay. Und ich denke auch, ich meine, sein ganzes Ziel ist es, wie wir es da auch lesen, Menschen und Engel zu verführen. Aber damit war es ja, also es hat sich jeder Engel ja entschieden gehabt. Es gab gar keine Mission mehr im Himmel für ihn. Mhm. Und dort zu sein, wo das Licht ist, dort zu sein, wo Wahrheit herrscht, wo Liebe herrscht, ist auch nicht attraktiv für ihn. Ne?
Ja. Ich finde es interessant, dass es in Vers 8 heißt, aber sie siegte nicht. Warum wird das hier so rum ausgedrückt? Warum wird nicht dargestellt, weil du gerade gefragt hast, wer gewinnt? Warum wird nicht gesagt, Michael und seine Engel siegen, sondern der Drache und seine Engel siegen nicht? Irgendwie schwingt da vielleicht mit, wer ist der Aggressor? Mhm. Wer ist derjenige, der diesen Kampf überhaupt erst provoziert? Mhm. Wer ist der darauf drängt? Und vielleicht auch irgendwo diese Frage nach der Angst, was passiert denn, wenn er gewinnen sollte? Mhm. Und dann wird hier gesagt, sie gewinnen eben nicht, sie siegen nicht.
Mhm. Und im Vers 8 ja auch noch, sie haben keine Stätte mehr im Himmel. Ja. Da ist also kein Platz mehr für sie. Mhm. Sie werden auf die Erde geworfen. Es ist natürlich hier im Zusammenhang auch noch bedeutsam, denke ich, in Offenbarung 12 auf Vers 11 zu verweisen, weil hier ist ja die Rede davon, sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Wenn das Blut des Lammes hier erwähnt wird, erinnert uns das eher an das, was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat. Klingt dann eher so, als wäre das, was hier beschrieben wird, eine Sache, die mit dem Tod Jesu in Verbindung steht. Wie seht ihr das? Gab es jetzt nur einmal einen Kampf im Himmel? Oder ist Luzifer vielleicht mehrmals aus dem Himmel mit seinen Engeln geworfen worden? Würde mich mal kurz interessieren.
Also ich denke, deine Empfindungen sind durchaus korrekt. In Offenbarung 12, da hat man jetzt nicht den Eindruck, dass es da um etwas geht, was vor aller Zeit passiert ist, sondern in diesem Kapitel geht es immer um Menschen, um die, die Gott nachfolgen. Und dann wird so der Blick der Kamera in eine Szene gerichtet, die wir normal nicht sehen. Und dann wird da etwas beschrieben, was mit dem zu tun hat, was so drumherum passiert. Und davor hast du das Kind, das entrückt wird zum Thron. Das ist ja Jesus Christus, der da zu Gott fährt. Ja, und deswegen kann die Frau entfliehen. Und danach geht es dort auch genauso wieder weiter. Also es scheint ein Einschub zu sein, der einfach berichtet, da ist jetzt was Entscheidendes auf der Erde passiert, was im Himmel diese Konsequenz hat, nämlich dass Satan und seine Engel oder das Böse keinen Platz, nicht einmal nicht ein Millimeter mehr haben bei Gott im Himmel. Und damit ist eigentlich das die Stätte, wo wir jetzt hinwollen.
Was dann das Böse mir gibt.
Das heißt natürlich nicht, dass es nicht vorher auch schon einen Kampf gab. Ja, muss einen gegeben haben. Bei dem auch Gott im Himmel bereits Satan seine Grenzen verwiesen hat, der dann die Erde versucht hat zu erobern.
Mhm. Okay. Vielleicht denken wir noch kurz drüber nach, welche Konsequenzen hatte jetzt dieser Fall Luzifers, wenn wir jetzt in die Bibel hineinschauen, so ein kleines bisschen kurz zusammentragen. Wie ging es denn dann weiter?
Du redest jetzt vom Fall ganz am Anfang.
Genau, nachdem er jetzt gefallen ist. Mhm. Wird ja dann berichtet, dass die Schöpfung stattfindet. So beginnt ja die Bibel, nicht wahr? Adam und Eva werden erschaffen. Ein wunderschöner Garten ist da und doch gibt es einen Baum. Wie geht's denn weiter? Die Versuchung.
Es ist interessant, dass der Schlangenbegriff hier wieder aufkommt, der auch da schon relevant ist. Ja.
Ja.
Offensichtlich gibt es einen Rückbezug. Mhm. Auf
Die Schlange hat einen Zugang ins Paradies hinein. Das überrascht vielleicht. Esther, du könntest jetzt wieder sagen, warum? Ne? Also, was macht Gott da? Ja? Und irgendwie hat man den Eindruck, okay, da geht es irgendwie um ein größeres Ganzes. Also da muss etwas vereinbart worden sein, sage ich jetzt mal, zwischen Gott und dem Rebellen. Da muss da irgendwelche Ansprüche gestellt haben und das muss jetzt irgendwo gelöst werden. Da muss was demonstriert werden. Und dann gehört dazu, dass der einen Zugang zumindest bekommt zu den neuen Geschöpfen. Wie soll man sonst erklären? Und da würde ich sagen, da steckt ein Bild dahinter, dass Gott und Satan versuchen, jeweils ihren Standpunkt zu verdeutlichen mit ganz unterschiedlichen Mitteln. Mhm. Ist Gott wirklich Liebe? Hat Satan recht, dass er der ist, dem auch gewisse Anbetung gebührt? Was ist los?
Das sind ja am Ende die Fragen, ne, die Satan aufgerufen hat.
Tauchen auch in der Bibel auf.
Immer wieder auftauchen. Ja. Ist Gott wirklich Liebe?
Und wieder bei dieser Liebe, dieser Teil dabei der freien Entscheidung. Es ist einfach wieder da. Genau. Würde man sich jetzt denken, so mit menschlichen, ja, hat jetzt Gott nicht gelernt draus sozusagen, was da im Himmel passiert ist, ja, im Garten Eden, ist es wieder so. Und wie du sagst, der Vorwurf oder das Problem Liebe, die so abschottet, dass man keine andere Wahl hat, wäre es ja nicht. Es ist ja keine vollkommene Liebe, aber ganz schwer zu fassen, finde ich.
Am Ende geht es um die Nachfolge, ja. Hier in Offenbarung 12 heißt es dann, der Drache zog ein Drittel der Sterne vom Himmel. Er kämpft dann mit diesen Sternen, mit diesen Engeln. Die folgen offensichtlich ihm nach. Und diese Wahl, die es auch da gab, die spiegelt sich auf einmal auf der Erde wieder in 1. Mose 3.
Genau. Ja.
Und gleichzeitig hat aber Adam und Eva hatten genug Verständnis von, wer Gott ist. Gott hat es wirklich versucht, ganz klar zu machen. Er hat einfach die Fakten gezeigt, wenn ihr jetzt davon esst, dann wird das passieren. Und er hat ja auch gezeigt, was er alles geschaffen hat, wer er wirklich ist, um dann auch eine intelligente Entscheidung zu treffen. Und nicht nur, jetzt wurde ich verführt und ich hatte gar keine Ahnung, dass das was Falsches war. Und das, denke ich, ist auch so das Besondere an Gottes Charakter, dass er schon ganz klar zeigt, das bin ich, aber er lässt dann die freie Entscheidung.
Ja. Sehe ich auch so. Ich denke auch, dass Adam und Eva Bescheid wussten, worauf sie sich einlassen. Und doch ist es der Schlange oder Satan gelungen, Eva zu verführen. Und dann sehen wir, welche Konsequenzen das hat. Wie einst halt Satan aus dem Himmel herausgeworfen wurde, werden jetzt auch die Menschen aus dem Garten Eden herausgeworfen. Und was dann schon bald passiert ist, dass ihre Kinder sich sogar, der Kain erschlägt, Abel, seinen Bruder. Und dann werden die Menschen schon so böse, dass nur noch Noah übrig bleibt und die Sintflut kommt. Also schon auf den ersten Seiten der Bibel merken wir, welche Konsequenzen das hatte, was da einst im Himmel passiert ist. Oft hört man heute Menschen solche Fragen stellen, wenn Gott so gut ist, warum ist dann die Welt so schlecht? Oder wie kann ein Gott der Liebe zulassen, dass so viel Böses passiert? Wie kann uns dieses Hintergrundwissen, was wir jetzt zusammengetragen haben, helfen, solche Fragen zu beantworten?
Er sagt uns, es ist nicht so einfach, wie wir es manchmal haben wollen. Es gibt ja diesen Spruch, der größte Coup des Teufels ist, die Welt glauben zu lassen, dass es ihn nicht gäbe. Und das reduziert alles, was geschieht, auf ein Handeln oder zumindest Zulassen Gottes. Egal, ob es jetzt gut oder böse ist. Und das lässt diesen gesamten Kontext außer Acht. Und wenn dieser Hintergrund, man kann ja auch noch über das, was wir gelesen haben, Hiob zum Beispiel, hinausgehen und sieht, es gibt zwei Seiten, die miteinander in Konkurrenz stehen. Und das Ziel, das uns die Bibel aufzeigt, ist eben, das wieder zu lösen. Und wir sind halt jetzt ungünstigerweise genau in dieser Zwischenphase auch noch an diesem Ort, wo es genau darum geht.
Also die Frage, wie kann Gott solches Böses zulassen, die kann zweierlei gestellt werden. Das ist die Frage, wie du es meinst. Das eine ist, Menschen sagen das, um zu beweisen, dass es Gott gar nicht gibt, wegen dem Bösen. Das ist das sogenannte Argument vom Bösen. Darauf könnte man sagen, na, woher weißt du, was gut und böse ist? Muss man mal da erst drüber nachdenken. Setzt das nicht einen Gott voraus, der vielleicht sagt, was gut und böse ist? Oder man stellt die Frage, ich glaube ja schon an Gott, aber warum dann das Böse? Und da ist die Antwort, glaube ich, mehr so in die Richtung Freiheit des Willens. Und kann Gott einfach alles, was er will? Oder ist er auch in gewisser Weise gebunden an Regeln, die er jetzt mit diesem Erzrivalen treffen musste, wenn es um eine Demonstration von Liebe geht? Er kann ja nicht einfach alles machen. Er müsste ja auch dem Erzrivalen die Chance geben, theoretisch, ne, seine Position darzustellen. Und damit hat Gott in gewisser Weise nicht mehr immer freie Hand. Würde er diese nehmen, dann könnte man immer sagen, ja, aber wir hatten ja keine Möglichkeit, unsere Position darzustellen. Und ich glaube tatsächlich, dass es da solche Regeln des Kampfes gibt, an die sich Gott hält und Satan gebunden ist. Gott in positiver Weise, weil er es selber macht, und Satan kann es nicht anders, weil Gott ihn das nicht zulässt. Und in diesen Regeln gehört dazu, dass offensichtlich, dass es solche bösen Dinge gibt.
Dass Gott es gewähren lässt und nicht immer eingreift. Ja.
Und vielleicht sogar auch gewähren muss.
Oder auch muss.
Mhm. Ja. Man denkt an Hiob, das ist das Paradebeispiel. Mhm. Satan kommt und sagt, also gut, was machen wir jetzt? Ne? Meine Anklage ist, er macht es nur wegen den guten Dingen, die du ihm gibst. Mhm. Irgendwie habe ich das Gefühl, Gott ist so ein bisschen in die Ecke gedrängt. Was soll er denn tun? Mhm. Und Gott lässt Satan jetzt gewähren. Ich glaube nicht, dass das Gottes Wunsch war von Anfang an.
Mhm, keine Frage. Gott will nicht, dass wir leiden.
Ja.
Keine Frage. Okay, ich meine, wir haben noch ein ganzes Quartal Zeit, darüber nachzudenken, was der große Kampf bedeutet. Vielleicht erlauben wir uns doch schon einen kleinen Blick auf Jesus zu schauen und seine Sehnsucht zu betrachten in Johannes Kapitel 17. Gerson, kannst du uns den Text lesen? Es wäre Johannes 17 ab Vers 24. 24 bis 26, hier sind wir in dem Gebet, was Jesus spricht. Welche Sehnsucht drückt er hier quasi aus? Johannes 17, 24 bis 26.
Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen kundtun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.
Dankeschön. Ja, also welche Sehnsucht findet ihr hier? Was wünscht sich Jesus?
Also er wünscht sich auf jeden Fall nicht das Leid. Mhm. Er wünscht sich, dass sie die Herrlichkeit auch sehen, erleben, ja? Dass sie dort sind mit ihm, ja. Wo es eben nichts Böses mehr gibt. Wir haben ja gerade davor gehört, es gab keine Stätte mehr für das Böse.
Es ist ziemlich vielschichtig, finde ich, was Jesus hier betet. Auf der einen Seite kommt natürlich diese Sehnsucht nach Gemeinschaft mit den Menschen durch. Aber nicht nur für sich, sondern auch für den Vater. Hier werden verschiedene Beziehungsebenen in dieser Dreiecksbeziehung angesprochen. Und Jesus sieht sich auch in dieser Position, Vater, eigentlich, sie sollen dich erkennen, aber sie erkennen dich nicht. Aber sie erkennen, wer ich bin und dass du mich gesandt hast. Also über diesen Umweg Jesus können wir den Vater auch erkennen. Und das ist auch das, was Jesus hier sich wünscht. Diese Gotteserkenntnis, die uns fehlt, die uns irgendwie verborgen ist oder zu sein scheint, dass die über Jesus wiederhergestellt wird. Das sagt er ja drei Kapitel vorher auch schon zu Philippus. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und diese Liebe, die in Vers 26 jetzt anreißt, ist das die Verbindung in dieser ganzen Beziehung zwischen Vater, Sohn und Menschen.
Vers 26, da steht ja auch, ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn auch weiterhin offenbaren. Es ist nie Stillstand in diesem Kampf. Es geht immer darum, es ist immer ein Werben, immer eine Möglichkeit, immer eine Chance zu erreichen, aber auch, dass jemand sich wieder dagegen entscheidet. Das ist, für mich ist das da auch so stark drin, das positive Werben sozusagen. Aber man müsste ja nicht werben, wenn es für immer und ewig fix für alle entschieden wäre. Ist es nicht. Es wird einfach weitergemacht. Er offenbart, er zeigt, er wirbt um unsere Herzen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, Jesus kommt ja hier auf diese Erde und gibt sein Leben. Und dadurch wird dieser Kampf klar entschieden. Ja, Satan verliert und Christus gewinnt, indem er sein Leben lässt. Er hat ein Lösegeld bezahlt. An wen hat er das denn bezahlt?
Der Begriff vom Lösegeld ist ein Bild. Ein Bild für Freikauf von Sklaven. Wenn ich das Bild überziehe, dann müsste ich sagen, er hat das Lösegeld an Satan bezahlt. Ne? Und am Ende hat aber Satan nichts in der Hand mehr. Er hat ja Jesus nicht in der Hand bekommen. Also von daher ist Satan eigentlich betrogen weggegangen. Deswegen passt dieses Bild nicht in aller Konsequenz. Ich brauche nicht danach fragen, wem hat er Lösegeld bezahlt. Wichtig ist, er hat mein Lösegeld bezahlt. Ich war gebunden und bin frei.
Ja, und ich bin freigekauft.
Durch seine Herrlichkeit. Ich meine, im Johannesevangelium, sie sollen seine Herrlichkeit sehen, das will er sagen. Im Johannesevangelium ist die Herrlichkeit Jesu am Kreuz geoffenbart worden. Und es gibt diese Herrlichkeit, wie Vers 5 es sagt, er hatte sie auch schon vor der Welt. Also ich glaube, es ist, was du vorher gesagt hast, die Liebe Jesu, das ist seine Herrlichkeit. Und die wird offenbar am Kreuz, die wird offenbar im Himmel. Und Jesus will, dass wir bei ihm sind. Seine letzte Bitte überhaupt hier in den Evangelien. Meine, nichts treibt Jesus mehr an als das. Ich möchte, dass du bei mir bist.
Dankeschön. Ich sehe, die Zeit ist abgelaufen. Ich habe noch eine Frage an die Zuschauer. Es geht ja hier um den großen Kampf. Und wir haben ja die Möglichkeit, Kommentare noch zu hinterlassen. Vielleicht einfach mal hineinschreiben, was ihr darüber denkt, über diesen großen Kampf und was dieser große Kampf bedeutet. Vor allem auch das Wissen, das Hintergrundwissen für euch. Schreibt es in die Kommentare, wir sind schon gespannt darauf. Und wir wollen jetzt noch mit einem Gebet abschließen. Gerson, bittest du mit uns?
Lass uns aufstehen. Herr großer Gott, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir nicht mit den vielen Fragen allein gelassen werden, sondern dass du uns immer wieder kleine Hinweise gibst über das, was sich hinter dem Vorhang, hinter diesen Kulissen abspielt. Herr, danke, dass wir darin auch besonders sehen dürfen, wie groß deine Liebe ist, Herr, dass du uns geschaffen hast, dass du uns bei dir haben möchtest und dass du nicht möchtest, dass wir einfach nur Marionetten sind, sondern dass wir bewusste Entscheidungen für dich treffen. Ich bitte dich, dass du uns das immer wieder ins Herz schreibst, dass wir auch täglich neu diese bewusste Entscheidung für dich treffen können. Herr, weil wir durch dich erkennen durften, wie groß diese Liebe Gottes ist. Hab Dank, dass du uns das jeden Tag neu zeigst, um deines Namens willen. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!